Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Einen schönen guten Tag. Über die Grenzen zwischen Macht- und Symbolpolitik sprechen wir in dieser Folge unseres Auslandsmagazins. Dass die israelische Regierung die Wiedereröffnung eines US-Konsulats in Jerusalem blockiert, fällt in diese Kategorie. Auch der Kampf der Volksrepublik China gegen die Anerkennung Taiwans als Staat ist eine symbolisch hoch aufgeladene politische Frage mit machtpolitischem Hintergrund. Vor 50 Jahren hat Peking den chinesischen Sitz in den Vereinten Nationen von Taiwan übernommen. Wir blicken zurück und sprechen mit einer Politikwissenschaftlerin über die Rivalität zwischen den USA und China. Und zu Beginn der Sendung geht es um die blutige Spur des Terrors in Uganda. Der schwere Selbstmordanschlag in dieser Woche dort hat auch eine große symbolische Bedeutung. In ihrem Kerngebiet auf der arabischen Halbinsel ist die Terrororganisation Islamischer Staat schon lange geschwächt. Doch der IS verschwindet nicht von der Weltbühne. Mit Hilfe verbündeter Organisationen versuchen die radikalen Islamisten, Instabilität in andere Regionen zu exportieren. In Afghanistan kämpft der lokale IS-Ableger um Einfluss im Land und auch in Afrika gibt es in mehreren Staaten reale oder angebliche IS-Ableger. Das Muster ist häufig identisch. Indem sich die Extremisten mit lokalen Aufständischen verbünden, verbreiten sie die radikale Ideologie. Zu welchen Machtdemonstrationen sie fähig sind, zeigt das Beispiel Uganda. In einer komplexen Organisation zündeten in der Hauptstadt Kampala in dieser Woche mehrere Selbstmordattentäter Sprengsätze in der Innenstadt. Die Rebellengruppe ADF, die sich dem IS zugehörig fühlt, soll hinter den Angriffen stehen. Für die Führung in Uganda, berichtet unsere Korrespondentin Antje Diekans, ist die ADF nur schwer zu bekämpfen.
Aufräumarbeiten nach den Terroranschlägen Anfang der Woche in Ugandas Hauptstadt Kampala. Drei Selbstmordattentäter auf Motorrädern hatten sich in die Luft gesprengt. Mitten in der Innenstadt, nahe am Parlament und an der zentralen Polizeistation. Drei Menschen wurden getötet und mehr als 30 verletzt. Der Bürgermeister des Stadtbezirks ist erschüttert. Es ist fürchterlich anzusehen. Ich habe einen meiner Freunde verloren, einen Polizisten. Wenn diese Leute es schaffen, so nah an einem Polizeigelände eine Bombe zu zünden, zeigt das, wie ernst die Lage ist. Es war der blutigste von mehreren Anschlägen innerhalb weniger Wochen in Uganda. Die Behörden machen dafür eine Gruppierung verantwortlich, die sich Alliierte Demokratische Kräfte, kurz ADF, nennt. Die Miliz hat ihre Wurzeln in Uganda, operiert jetzt aber vor allem von der benachbarten Demokratischen Republik Kongo aus.
The hallmarks of the attack clearly indicate that the ADF link.
Die Art und Weise, in der die Attacken verübt wurden, weist eindeutig darauf hin, dass zur ADF-Miliz gehörende Kräfte dahinter stecken, erklärt Polizeisprecher Fred Inanga. Wir sehen das an der Bauweise der Sprengsätze.
The nature of the bombs they are using.
Teile der Extremistengruppe verbündeten sich 2019 mit der IS-Miliz, die sich offiziell zu den Attacken in Uganda bekannte. Wie stark die Verbindungen tatsächlich sind, ist jedoch umstritten. Brigadegenerälin Flavia Birgwaso von der ugandischen Armee sagte im britischen Sender BBC, die Islamisten operierten aus dem Untergrund. Das sind Schläferzellen. Sie bekommen ihre Anweisungen aus dem Kongo. Wir müssen sie jetzt ausschalten. Sicherheitskräfte töteten nach den Anschlägen mehrere Verdächtige, darunter einen muslimischen Geistlichen, den die Polizei als Anstifter ausgemacht hatte. Mehr als 20 mutmaßliche Extremisten wurden festgenommen. Die ADF-Miliz terrorisiert seit langem die Bevölkerung im Ostkongo. Gegründet wurde die Organisation in den 90er Jahren von muslimischen Rebellen in Uganda. Nach mehreren Niederlagen gegen die Armee zog sie sich in das Nachbarland zurück, in die Region rund um die Stadt Beni. Zerstörte Dörfer zeugen hier von den Gräueltaten der Miliz. Tausende Menschen flohen. Ein alter Mann führt ein belgisches Filmteam durch eine verlassene Siedlung. Diese Häuser waren alle bewohnt, aber jetzt ist keiner mehr da. Als der Bewohner dieses Hauses Schüsse hörte, hat er sich unter dem Bett versteckt. Aber sie fanden ihn, haben ihn mit Macheten angegriffen und dann erschossen. Rund 900 Menschen soll die ADF-Miliz im vergangenen Jahr nach UN-Angaben im Kongo getötet haben. Als Reaktion verhängte die Regierung schon vor Monaten das Kriegsrecht. Doch viel erreicht hat sie damit nicht. Die Miliz weitet ihren Aktionsradius zunehmend auf die Nachbarstaaten aus. Auch in Ruanda soll sie nach Angaben der Behörden schon Anschläge geplant haben. Anfang Oktober wurden dort mehrere mutmaßliche ADF-Mitglieder verhaftet. Soldaten aus Uganda unterstützen die kongolesische Armee bereits beim Kampf gegen die Miliz. Ein Twitter-Eintrag von Präsident Yoweri Museveni lässt vermuten, dass dieses Engagement jetzt ausgeweitet werden soll. Die Terroristen haben uns eingeladen, schrieb er, wir werden kommen, um sie zu holen. Einfach wird ein solcher Einsatz aber nicht werden, meint Brigadegenerälin Flavia Birkwaso. Die Grenze zum Kongo ist sehr lang. Wir können nicht alles sichern. Die Terroristen können immer irgendwo ins Land gelangen. Wenn wir weitere Anschläge verhindern wollen, müssen wir die Situation im Osten des Kongo stabilisieren. Das allerdings versucht auch einer der weltweit größten Blauhelmeinsätze der Vereinten Nationen schon seit mehr als 20 Jahren. Vergeblich.
Im Kampf gegen den Terror in Uganda spielt das Nachbarland Demokratische Republik Kongo eine entscheidende Rolle. Antje Diekans über die Hintergründe. Die Kräfteverhältnisse vor 50 Jahren waren eindeutig. Weniger als 15 Millionen Chinesen lebten in der Republik China, also auf der Insel Taiwan. Mehr als 800 Millionen in der Volksrepublik. Und doch war es die Republik China, die bis 1971 die chinesischen Interessen bei den Vereinten Nationen vertreten hat, auch als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Vor 50 Jahren aber musste Taiwan die chinesische Mitgliedschaft an die Volksrepublik abgeben. Die USA unter Präsident Nixon und seinem Sicherheitsberater Kissinger hatten den Weg freigemacht für diese historische UN-Resolution 2758 vom 25. Oktober 1971. Auch die Beziehungen zwischen Peking und Washington normalisierten sich in der Folge. Seitdem zwingt die kommunistisch regierte Volksrepublik die Welt, am sogenannten Ein-China-Prinzip festzuhalten. Benjamin Eisel mit einem Blick zurück und nach vorn.
Es war ein historischer Moment. Am 15. November 1971 sprach Xiao Guanhua, damals Vize-Außenminister der Volksrepublik, zum ersten Mal bei einer UN-Vollversammlung. China wird seitdem durch die kommunistisch regierte Volksrepublik bei den Vereinten Nationen vertreten, das bevölkerungsreichste Land der Welt. Die Republik China, die seit dem chinesischen Bürgerkrieg nur noch auf der Insel Taiwan existiert, verlor ihren Sitz. In den vergangenen 50 Jahren hat sich viel verändert. Die Kräfteverhältnisse haben sich weltweit verschoben. Der Vertreter der Volksrepublik Xiao Guanhua damals vor der UN-Vollversammlung. Supermächte wollen übermenschlich sein und dominieren. China wird niemals eine Supermacht sein, die andere überfällt, unterwandert, kontrolliert, beherrscht, schikaniert und sich einmischt. Doch genau das tue China heute vielfach, sagen Kritiker. Die kommunistisch regierte Volksrepublik ist inzwischen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA. ist eine aufstrebende Militärmacht. Nachbarstaaten bekommen das regelmäßig zu spüren. Beispielsweise beansprucht China fast das gesamte südchinesische Meer für sich. Die Volksrepublik nutze die Vereinten Nationen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, sagt die Politikwissenschaftlerin Rosemary Foote von der Universität Oxford in Großbritannien. Sie verweist auf die drei Säulen der UN-Charta: Frieden, Entwicklung und Menschenrechte. China interpretiere die Charta nach eigenem Nutzen und betone Entwicklung und gesellschaftliche Stabilität, vernachlässige aber beispielsweise die Menschenrechte.
The charter talks about the non-use of force except in self-defense. And the Chinese have engaged obviously in.
Die Charta erwähnt Gewaltfreiheit, außer bei Selbstverteidigung. Die Chinesen haben beispielsweise ihr Militär immer wieder in rechtlichen Grauzonen eingesetzt, im südchinesischen Meer oder an der indisch-chinesischen Grenze. Sie argumentieren unter dem Deckmantel der Souveränität, dass es hier um Selbstverteidigung geht und es sich nicht um unangemessene Gewaltanwendung handelt. Dabei präsentiert sich China stets als ein Land, das sich an die Regeln der Vereinten Nationen hält. Staats- und Parteichef Xi Jinping vor wenigen Wochen in einer Rede zum 50. Jubiläum der Aufnahme der Volksrepublik in die Vereinten Nationen. China steht an einem historischen Neuanfang und wird am Pfad der friedlichen Entwicklung festhalten und am Weltfrieden arbeiten. China fühlt sich der Reform und der Öffnung verpflichtet und wird sich an der weltweiten Entwicklung beteiligen. China fühlt sich dem Multilateralismus verpflichtet und wird die internationale Weltordnung stets verteidigen. Das vor 50 Jahren noch diktatorisch regierte Taiwan mit seinen heute rund 24 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist inzwischen eine lebendige liberale Demokratie. Während die Republik China den Anspruch aufgegeben hat, für ganz China zu sprechen, erhebt die Regierung in Beijing weiterhin einen Anspruch auf Taiwan. Droht regelmäßig mit Gewalt, sollte es nicht zu einer friedlichen Vereinigung kommen. Die Volksrepublik verbittet sich jegliche internationale Einmischung, da es sich um ein innenpolitisches Thema handele. Darüber hinaus verhindert die kommunistische Staatsführung, dass Taiwan diplomatische Beziehungen mit anderen Ländern führt und in internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation WHO vertreten ist. Dass die USA in letzter Zeit Taiwan verstärkt unterstützen, sorgt deshalb bei der chinesischen Regierung für erwartbare Empörung. US-Außenminister Antony Blinken rief vor kurzem die UN-Mitgliedstaaten auf, Taiwan dabei zu unterstützen, sich verstärkt in den Vereinten Nationen einzubringen. Die jüngsten Bemühungen der Vereinigten Staaten, Taiwan mehr internationale Anerkennung zu geben, werden nach Ansicht der meisten politischen Beobachter wohl ins Leere laufen.
I think it's highly unlikely that Taiwan could return.
Die Politologin Rosemary Foote von der Universität Oxford hält es für sehr unwahrscheinlich, dass Taiwan zurückkehrt in die Vereinten Nationen.
Very few countries now recognize Taiwan as a state.
Immer weniger Länder erkennen Taiwan überhaupt als Staat an, inzwischen nur noch etwas mehr als 10. Es gibt einfach nicht genügend Unterstützung für so einen Schritt. Die USA, Großbritannien, europäische Länder, alle fahren im Grunde genommen eine Ein-China-Politik. Deswegen sehe ich nicht, dass Taiwan in den kommenden Jahren auf zwischenstaatlicher Ebene mehr Anerkennung bekommt.
Die Taiwan-Frage und das Ein-China-Prinzip 50 Jahre nach dem ersten Auftritt der Volksrepublik China in den Vereinten Nationen. Ein Beitrag war das von Benjamin Eisel. Vor 50 Jahren haben sich die Beziehungen zwischen den USA und der kommunistischen Volksrepublik China normalisiert. Doch in den vergangenen Jahren hatten sich die Staatenlenker in Washington und Peking wenig zu sagen. Auch nach dem jüngsten Machtwechsel im Weißen Haus waren die wenigen persönlichen Treffen zwischen den Regierungsvertretern aus den USA und China ziemlich kühl. In dieser Woche nun ein erster sehr langer virtueller Kontakt zwischen den beiden Präsidenten. 3,5 Stunden Zeit haben sich Xi Jinping und Joe Biden genommen. Der Demokrat aus Washington eröffnete das Gespräch mit einer zentralen Botschaft. Beide Präsidenten müssten dafür sorgen, dass der Wettbewerb zwischen den Ländern nicht in einen Konflikt ausartet, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, so Biden.
Es scheint mir, dass unsere Verantwortung als Leader von China und den USA ist, to ensure that the competition between our countries does not veer into conflict, whether intended or unintended. Just simple, straightforward competition.
US-Präsident Joe Biden in dieser Woche. Didi Kirsten-Tatlow arbeitet als China-Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Sie habe ich vor der Sendung nach einer Einordnung dieses Gipfeltreffens gefragt.
Es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, dass man versucht, miteinander zu reden, nach einer doch etwas längeren Pause. Und ich sehe das eigentlich als Versuch an Deeskalation und diese ganze Situation mit der strebenden Aufmacht Chinas in Griff zu kriegen von Seiten der Vereinigten Staaten. Aber ich glaube, es ist wirklich viel zu früh, sich sicher zu sein, wie weit das uns jetzt bringen wird.
Wer ist denn vor allem an Deeskalation interessiert? Sind das beide Seiten? Ist das sowohl die Regierung in Washington als auch die Regierung in Peking?
Ich glaube, das ist jetzt vor allem die Regierung in Washington, die daran Interesse hat. Peking ist wirklich im Moment relativ aggressiv unterwegs. Also wir sehen das jetzt militärisch auch, jetzt nicht nur in Anführungsstrichen über Taiwan oder Japan war das jetzt vor einigen Jahren und es ist immer ein Problem eigentlich mit Japan, die Beziehungen, aber jetzt auch mit Indien. Es gibt immer wieder jetzt Gefechte dort an der Grenze und inzwischen auch Bhutan. Da werden Volksarmee-Dörfer gebaut auf bhutanesisches Territorium, so sagen einige, in China verneint das natürlich. Insofern ist es eigentlich so eine Situation, wo Amerika König ist und China strebt nach oben. Und das ist natürlich dann immer sehr unstabil.
Sie sagen, das Interesse ist vor allem auf amerikanischer Seite. Nun sind freundliche Worte und Absichtserklärungen das eine. Sehen Sie da auch eine Annäherung in den strategischen Interessen beider Staaten?
Joe Biden hat ja in seinem Statement zu dem Treffen ganz klar gesagt, dass er gerne diese Frage von der strategischen Stabilität ansprechen würde. Und das heißt natürlich auch Nuklearwaffen. Und das ist schon ein sehr ernstes Thema. China rüstet schnell auf. Und das ist wirklich ein Thema, das sehr, sehr ernsthaft ist. Im Großen und Ganzen hatte Biden ja gesagt, das Ziel dieser Gespräche sind Managing Competition Responsibly. Und dann hat er natürlich auch sofort gesagt, dass für die Vereinigten Staaten von Amerika auch die Investition im Binnenland, sprich in sich selbst, jetzt von höchster Priorität ist. Und da mag Biden vielleicht ziemlich irritiert gewesen sein, denn wir wissen ja, dass chinesische Diplomaten versucht haben, auch Lobbying in den Staaten durchzuführen gegen eben dieses große Investitionspaket, das eben doch durchgegangen ist. Und das ist eigentlich eine Einmischung in den Affären sozusagen von den Vereinigten Staaten. Denn wir können es andersrum ja nicht so machen. Wir können ja nicht in China lobbyen.
Jetzt haben Sie auch die militärische Bedrohung durch China genannt, erwähnt. Wie groß ist diese militärische Bedrohung für die Vereinigten Staaten?
Naja, das ist schon eine ernste Sache, vor allem in der Taiwanstraße. China fliegt jetzt auch inzwischen sehr regelmäßig und sehr oft vom Festland China Richtung Taiwan, dringt dann auch über diese de facto sogenannte Median Zone zwischen China und Taiwan. Und das ist als militärisch aggressiv und auch riskant, nicht nur von Taiwan, sondern auch von sehr vielen Länder, zum Beispiel Japan, zum Beispiel Australien, auch Deutschland, denke ich, und vor allem natürlich von den Vereinigten Staaten eingeschätzt und aus gutem Grund. Denn wenn was passieren sollte, irgendein Unfall, dann ist völlig unklar, wie man das dann auch behandeln kann. Das birgt dann schon große Risiko. Aber wir haben ja nicht nur mit der Taiwanstraße zu tun. Wir haben, wie gesagt, auch mit anderen Orten und Flashpoints. Und das ist dann natürlich im Großen und Ganzen, dann fängt es an, dass wir über Military Balance und halt jetzt diese Abschreckungsfragen reden müssen. Denn China rüstet auch nuklear sehr schnell auf. Es ist noch weit weg von Russland und auch von den Vereinigten Staaten, was jetzt die Atomwaffen angeht, die Zahl von Waffen. Aber das Problem mit China ist immer, dass wir halt nicht wissen, was die wirklich haben. Denn Gespräche finden ja gar nicht statt und sie sagen auch nicht in der Öffentlichkeit, was sie an Nuklearwaffen haben.
Und diese Ambitionen, die könnten sogar in einen Krieg münden. Viele Fachleute sind sich einig, wenn es Krieg in der Region geben sollte, dann dürfte er sich an Taiwan, an der Frage um Taiwan entzünden. Taiwan hat zuletzt von westlichen Staaten viel Rückendeckung erhalten. Kann China in der Taiwan-Frage aus Sicht der Führung in Peking noch lange auf Zeit spielen? Oder gehen Sie davon aus, dass der Druck von Peking aus nun relativ schnell wachsen wird?
Ich glaube, der Druck wird relativ schnell wachsen. Und zwar, weil Xi Jinping, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, sich ja persönlich vorgenommen hat, das sogenannte Taiwan-Problem zu lösen. Und aus Sicht der KP heißt lösen nur eines, zu vereinigen, also mit dass China und Taiwan sich vereinigen, zu einem Territorium werden, obwohl die große Mehrzahl der Taiwanesen das nicht wollen. Wie lange kann es noch laufen, bis sowas vielleicht kommen sollte? Das weiß natürlich keiner. Die Vereinigten Staaten inzwischen sind der Meinung, wir haben so ein Fenster jetzt bis circa 2030, spätestens vielleicht 35. Und in diesem Zeitraum wird schon was passieren. Und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Militärangriff ist nur eine Möglichkeit. Man sieht, wenn man chinesisch viel liest und halt recherchiert in binnenländische Medien und Debatten und so, sieht man auch so zum Beispiel, dass China vorhat, einfach so ganz viele Schienen nach Taiwan zu bauen. Also so, dass dann der Hochgeschwindigkeitszug jetzt rasant nach Taiwan rast. Und es gibt sogar schon einen Popsong darüber. Ich will bis 35 nach Taiwan mit dem Zug fahren. Sprich, es ist ganz verbreitet jetzt schon in der Kultur.
Eine etwas erstaunte Frage, wie fährt man nach Taiwan? Waren mit dem Zug übers Meer?
Ja, gute Frage. Also es gibt schon sehr nette Karten und so, die zeigen so eine Art von Hochgeschwindigkeitszug, Spaghetti Junction, also ein Zug geht Richtung Taiwan, ein anderer geht Richtung Peking oder Festland China, besser gesagt. Und dann gibt es in der Mitte so eine, auch ein Roundabout sozusagen, sprich es ist allerlei so Straßen oder Schienenplan wirren da herum. Und ich denke, es ist halt einfach diese Zuversicht inzwischen, dass man in China hat, dass man technologisch so weit schon nach vorne gekommen ist, dass man halt sowas wagen kann, jetzt ingenieurmäßig, dass man sich vorstellt, ja, wir können in der Tat eine Hochgeschwindigkeitszug China von Festlandchina nach Taiwan bauen. Und ja, das ist schon eine gewisse, wie soll ich sagen, wiederum, das ist diese Ambition, dass eigentlich im Moment fast keine Grenzen sieht.
Keine Grenzen für China-Einschätzung waren das von Didi Kirsten Tatlow. Die Politikwissenschaftlerin arbeitet als China-Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Seit 3,5 Jahren hat die US-Botschaft in Israel ihren Sitz in Jerusalem. Diese Entscheidung des damaligen Präsidenten Donald Trump ist bis heute international umstritten, denn die Palästinenser reklamieren Ost-Jerusalem als Hauptstadt für ihren eigenen Staat. Die Israelis wiederum sehen in Jerusalem die ewige und unteilbare Hauptstadt. Eine Lösung dieses Konfliktes ist nicht absehbar und so hat jeder symbolische Schritt in diesem Umfeld eine enorme politische Bedeutung. Einen solchen symbolischen Schritt wollte Trumps Nachfolger Joe Biden eigentlich machen und in Jerusalem ein Konsulat für palästinensische Angelegenheiten wiedereröffnen. Ein Büro, das Donald Trump geschlossen hatte. Doch Israel blockiert das Vorhaben, wie Tim Aßmann berichtet.
You see, this is on the front.
Adnan Abdelrazek steht an der Agronstraße, nur ein paar Fußminuten von der Altstadtmauer entfernt. Der Stadthistoriker Abdelrazek zeigt auf das helle, unscheinbare Gebäude hinter ihm. Ab 1844, damals gehörte Jerusalem zum Ottomanischen Reich, betrieben die Vereinigten Staaten eine diplomatische Mission in der Stadt. Ab 1912 war die Einrichtung hier, erzählt Abdelrazek.
This consulate was serving the entire Jerusalem people.
Dieses Konsulat war für die gesamte Bevölkerung Jerusalems zuständig, egal ob Juden, Christen oder Muslime. Bis 1948 war es das einzige US-Konsulat in Jerusalem. Nach 1948 verlief 1 bis 200 Meter von hier die Trennung zwischen Ost und West. Nach der israelischen Staatsgründung und dem folgenden Krieg mit den arabischen Nachbarn war Jerusalem geteilt in Ost und West. Das Konsulat lag im israelischen Westteil der Stadt. Im Ostteil betrieben die USA ein weiteres Konsulat. Das Gebäude in der Agronstraße aber erlangte in den 90er Jahren während des Friedensprozesses zwischen Israelis und Palästinensern enorme Bedeutung, erklärt Ibrahim Dalalcha. Der Jurist und Politikanalyst arbeitete in dem Konsulat und betreibt heute das Horizontzentrum, einen Think Tank in Ramallah.
For the past 30 years,
30 Jahre lang war das Konsulat die diplomatische Vertretung der USA für die Palästinenser. Die Kommunikation zwischen der US-Regierung und der palästinensischen Autonomiebehörde lief über das Konsulat in Jerusalem. Diese inoffizielle Botschaft Washingtons für die Palästinenser schloss Donald Trump 2018, als er auch die Botschaft der USA in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte. Diese Botschaft ist nun offiziell auch für die Palästinenser zuständig und bearbeitet zum Beispiel Visa-Anträge. Trumps Nachfolger Joe Biden kündigte an, wieder ein Konsulat speziell für die Palästinenser in Jerusalem zu eröffnen. Standort sollte erneut das Gebäude in der Agronstraße sein. Doch Israel lehnt das ab, fürchtet die Symbolkraft. Premierminister Naftali Bennett erklärte vor kurzem: Es gibt keinen Platz für ein weiteres US-Konsulat in Jerusalem. Wir machen unsere Position immer und ohne Drama deutlich und erwarten, dass wir verstanden werden. Jerusalem ist die Hauptstadt eines Staates und das ist Israel. Und Israels Außenminister Lapid ergänzte, die USA könnten ja eine Botschaft für die Palästinenser in Ramallah eröffnen. Der Streit um den Konsulatstandort, er ist so etwas wie das politische Vermächtnis von Donald Trump im Nahostkonflikt. Trump erkannte Israels Anspruch auf ganz Jerusalem als Hauptstadt an. Ein US-Konsulat für palästinensische Angelegenheiten in Jerusalem würde dem entgegenstehen, erläutert Analyst Ibrahim Dalalcha. Aus israelischer Sicht geht es darum zu behalten, was man durch Trump bekommen hat. Jede Lösung in der Jerusalem-Frage kann für sie nur außerhalb der Stadtgrenze zustande kommen. Die palästinensische Führung lehnt genau aus diesen Gründen eine diplomatische Vertretung der USA in Ramallah oder auch dem Jerusalemer Vorort Abu Dis ab. Man erwarte, dass US-Präsident Biden sein Versprechen einhalte und das Konsulat für die Beziehungen zu den Palästinensern in Jerusalem wieder eröffne, betonte der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Shtayyeh.
Ramallah ist nicht Jerusalem.
Ramallah ist nicht Jerusalem und genauso wenig die Hauptstadt von Palästina wie Abu Dis. Für uns hat das Konsulat große Symbolkraft. Wir wollen, dass es die künftige US-Botschaft eines palästinensischen Staates wird. Die Intensität, mit der der Streit geführt wird, erklärt sich durch die Standortfrage. Der Anspruch beider Seiten auf Jerusalem gehört zu den ungelösten Kernproblemen im Nahostkonflikt. Da hat jeder Schritt Symbolkraft, fasst Analyst Ibrahim Dalalcha zusammen. Bei Jerusalem geht es immer um die Zukunft der Stadt. Man schließt ein Konsulat, man macht es wieder auf, man öffnet eine Botschaft oder auch nur eine Handelsvertretung. Aus Sicht der Palästinenser hat das alles unmittelbare Folgen für den Status von Jerusalem. Die US-Regierung will das Konsulat gegen den Willen Israels nicht wieder eröffnen, den Plan offiziell aber auch nicht aufgeben. Und die Palästinenser werden eine diplomatische Vertretung der USA an einem anderen Standort nicht akzeptieren. Eine Lösung zeichnet sich nicht ab. Lies meine Lippen, sagt der Jerusalemer Stadthistoriker Adnan Abdelrazek und schaut auf das ehemalige Konsulatsgelände an der Agronstraße. Hier wird nichts wieder eröffnet.
Read my lips. This will not open before the Israelis say okay.
Der Konsulatsstreit, er wird wahrscheinlich ohne Lösung eingefroren. Auch dann würde er symbolisch für etwas stehen, den Gesamtzustand im Nahostkonflikt.
Streit mit Signalwirkung. Jerusalem wird wohl auf absehbare Zeit kein Konsulat für palästinensische Angelegenheiten zurückbekommen. Die Hintergründe waren das von Tim Aßmann. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.